Kurs Null bei Radio Horeb. Herzlich willkommen Ihnen allen dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind heute am späten Samstagnachmittag, wenn wir den Grundlagen des Christseins nachgehen und nachfragen, was Christen eigentlich glauben. Heute wieder bei uns zu Gast der Philosoph Pater Dominikus Trojan von der Päpstlichen Hochschule in Heiligenkreuz in Österreich. Grüß Gott, Pater Dominikus.
Grüß Gott.
Pater Dominikus, in der letzten Kurs-Null-Sendung mit Ihnen haben Sie uns dargelegt, dass jeder Mensch, wenn er die Zeit hat und sie sich auch nimmt, einen ziemlich plausiblen und vernünftigen und gründlichen Zugang dazu haben kann, dass es Gott tatsächlich gibt. Aber nun fragen wir Sie ja als Christen, und als Christ gehen Sie ja nicht davon aus, es gibt Gott, aber nichts Genaues weiß man nicht, sondern Sie behaupten ja ziemlich zuverlässige und auch ja äußerst gründliche Informationen über diesen Gott zu haben, und das von keinem Geringeren als, nach ihm benennen Sie sich ja auch als Christ, als von Jesus Christus. Und das müssen Sie uns nun erklären, wer dieser Jesus Christus ist und was er in Ihrem Glauben für eine Bedeutung hat.
Das ist natürlich nur zunächst einmal die Verquickung von zwei Aspekten, die man wohl auseinanderlegen muss. Die objektive Frage danach, wer ist Jesus Christus und als welcher wird er geglaubt? Und die andere Frage, was er je für den einzelnen Gläubigen bedeutet und ist. Also es hat eine objektive Seite und es hat eine subjektive Seite. Und das unterscheidet bereits diese Frage von der Frage nach Gott an sich, die wir das letzte Mal behandelt haben. Denn in der Frage nach Jesus Christus geht es eben sehr stark auch um den persönlichen Zugang des je einzelnen Glaubenden. Die Beziehung zu Jesus Christus nennen wir ja nun nicht wissen, sondern wir nennen sie ganz spezifisch Glauben, wobei der Glaube selber eine komplexe Erkenntnisstruktur ist, die drei Momente besitzt, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Das gehört zusammen, das ist die Bezeichnung nach drei Seiten hin des psychologischen Phänomens einer persönlichen Bindung an Jesus Christus. Nicht so sehr eine Qualität des Erkenntnisgegenstandes oder der Erkenntnissicherheit. Und die Struktur dieser drei Dinge zueinander ist derart, dass der Glaube in der Hoffnung geht. Er bewegt sich geschichtlich in der Hoffnung, wobei die Hoffnung dann am Ende in der Liebe untergeht und der Glaube in der Liebe aufgeht, in dem Sinne, dass das, was Glaube als Erkenntnis ist, sich erst in der Liebe vollendet. Die Frage danach, was nun eigentlich Jesus Christus ist, kehrt ein bisschen das Programm um. Wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie ja für diese Interviews, für diesen Kurs Null, den Dreischritt Gott, Jesus Christus, Kirche. Wenn wir es nun in der Gestalt Jesu Christi festmachen, so muss man eigentlich einen umgekehrten Weg gehen. Man muss mit Guardini sagen, ich liebe die Kirche, weil sie mir sagt, wer Jesus Christus ist. Und dann wird man zweitens sagen müssen, ich liebe Jesus Christus, weil er mir sagt, wer Gott ist, nämlich der Vater Jesu Christi. Also müsste man sozusagen mit der Kirche beginnen, also der Gemeinschaft der Glaubenden, von dort her sich darüber belehren lassen, wer Jesus Christus ist, weil die Kirche ja die Zeugengemeinschaft ist, die gemeinschaftliche Verbindung mit denen, die den Herrn wirklich persönlich gekannt haben. Und durch dieses Kennen Jesu Christi wird dann etwas möglich, was wohl auf natürliche Weise ganz und gar unmöglich ist, nämlich Einsicht zu gewinnen in das große Mysterium dessen, was Gott nun in seinem Wesen ist.
Das heißt aber trotzdem, die Kern- oder die Nahtstelle zu dieser ganzen Frage, um die sich dieser Dreischritt bewegt, ist trotzdem irgendwie Jesus Christus.
Ohne jeden Zweifel. Wir müssen davon ausgehen, und Jesus Christus wird unter diesem Gesichtspunkt vornehmlich zunächst einmal geglaubt, dass in ihm Gott selber Teil der Menschheitsgeschichte geworden ist. Das heißt, Jesus Christus ist nicht eine überragende Persönlichkeit, weder im weltgeschichtlichen noch im moralgeschichtlichen Sinn, also weder ein großer Wirker noch ein großer Lehrer, sondern das Erste, was von ihm zu sagen ist, ist, dass in ihm Gott selber Mensch wurde. Das heißt, für den Zeitraum von 30 bis 33 Jahren tatsächlich auf der Oberfläche dieser Erde gewandelt hat und hier etwas bewirkt hat, was schlechthin analogielos ist. Dafür haben wir das Wort der Erlösung. Darüber müssten wir dann auch noch gesondert sprechen. Die Frage ist natürlich jetzt, woher weiß ich das? Worauf gründet meine Überzeugung, dass Jesus Christus Gott ist? Hier ist es natürlich wiederum zunächst einmal die Kirche, die mir dies sagt. Dennoch muss betont werden, dass der Glaube, und dies ist außerordentlich wichtig und schlägt auch einen Bogen zu unserem letzten Gespräch, der Glaube ist ein Ereignis im Inneren der Vernunft. Das bedeutet also, er ist zwar in dem, was er glaubt, in vielen Fällen von der Vernunft nicht einholbar, dennoch aber ist er der Prüfung durch die Vernunft zugänglich. Das bedeutet also, ich kann zum Beispiel mir die Frage stellen, wie glaubwürdig sind eigentlich die Leute, die mir sagen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, denn ich habe ihn so erlebt. Also zum Beispiel die Apostel oder die Evangelisten oder der heilige Paulus als jemand, der unsere Auffassung der Gestalt Jesu Christi ja nun sehr entscheidend in seinen Schriften geprägt hat. Wie glaubwürdig sind die Leute, wenn sie das sagen? Dennoch ist ganz entscheidend, dass am Ende die Gestalt Jesu Christi mich auffordert zu einer ganz persönlichen Entscheidung, in ihm tatsächlich den Sohn Gottes zu sehen, Gott selber, der gekommen ist, um die Menschen zu erlösen. Im Johannesevangelium wird sehr klar betont, dass das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Sohn des Vaters, als Gott-Mensch, die Quelle des Heiles überhaupt ist. Derjenige, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ist gerettet. Derjenige, der nicht glaubt, ist bereits verurteilt.
Also wir halten zunächst einmal fest, Sie nehmen für sich ausdrücklich in Anspruch, dass Ihr Glaube nicht unvernünftig ist.
Richtig.
Sie sagen nicht, wie man es häufiger hört, naja, das musst du halt glauben, sondern dem Ganzen können Sie immer noch, wie zureichend, das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber Sie können das Ganze irgendwie immer überprüfen.
Ich kann es in den Voraussetzungen, die der Glaube hat, überprüfen, den sogenannten Preambula Fidei. Also ich kann mir die Frage stellen, kann ich zum Beispiel der Kirche das glauben? Kann ich den Evangelisten das glauben, was sie mir sagen? Kann ich den Aposteln glauben, wenn sie ihr eigenes Leben hingeben, um die Gottheit Jesu Christi zu bezeugen? Ist das glaubwürdig? Der Glaube selber als psychologischer Akt ist eine Entscheidung, die ich selber treffe. Und wichtig ist auch hier zu sehen, dass der Glaube nicht eine Qualität minderer Erkenntnis ist. Das ist eine Dialektik, die erst im 18. Jahrhundert aufkommt, also die Redeweise, ich weiß es nicht, ich glaube es nur. Ganz im Gegenteil, begründet das Glauben an jemanden eine viel tiefere Sicherheit in Bezug auf das, was ich von ihm weiß, als ein objektives Wissen. Also wenn ich zum Beispiel jemanden liebe, dann schließt das auch ein, dass ich an ihn glaube. Und es mögen noch so viele Leute kommen, die mir Beweise auf den Tisch legen, dass derjenige, den ich da liebe und an den ich glaube, ein übler Kerl ist. Ich werde immer antworten, ich kenne ihn aber besser, denn die Weise des Liebens ist eine Weise der Erkenntnis. Hugo von St. Victor sagt ja einmal sehr schön, ubi amor ibi oculus, Liebe ist die eigentliche Form, etwas zu sehen und etwas zu erkennen. Alles Wissen ist ein äußerer Zugang. Dennoch aber ist natürlich die Entscheidung für Jesus Christus nicht unvernünftig. Sie unterliegt durchaus dem Urteil der Vernunft in Bezug auf die Kriterien der Glaubwürdigkeit jener, die mir von dem, an den ich glauben will, sprechen.
Und nun haben Sie es schon gesagt, dieser Glaube, diese Form des Erkennens, Sie haben es genannt, Glaube ist ein Ereignis im Inneren der Vernunft. Das ist nicht einfach ein Selbstzweck oder geschieht nicht in einem leeren Raum oder in einem Raum, der zusätzlich dazukommt, sondern hier passiert etwas, das Ganze zielt auf etwas ganz Entscheidendes, nämlich Sie haben es Heil genannt. Auch den Begriff Erlösung haben Sie genannt. Vielleicht bleiben wir beim Heil. Was verbirgt sich hinter diesem etwas aus der Mode gekommenen Begriff?
Man kann die Gestalt unseres Herrn Jesus Christus überhaupt nicht begreifen, ohne sie in einem ganz bestimmten geschichtsphilosophischen Kontext zu lesen. Christus offenbart uns etwas Entscheidendes. etwas, das durchaus von allen menschlichen Kulturen in diffuser, manchmal in etwas konkretere, aber nie in einer absolut präzisen Weise wahrgenommen worden ist, nämlich die geschichtliche Situation des Menschen als im Kontext der Sünde lebend. Wenn wir also davon reden, dass Christus kommt, um zu erlösen, müssen wir notwendigerweise natürlich von dem reden, wovon erlöst wird. Sonst hätte die Gestalt eines Erlösers keinen Sinn. Ohne jeden Zweifel kann man dagegen einwenden, dass zum Beispiel die Erwartung des Messias im Judentum eine politische ist. Christus klärt auch in diesem Zusammenhang uns darüber auf, dass das eigentliche Problem, das wir haben, auch das eigentliche Problem der Geschichtsstunde, in der wir ohne ihn stecken, die Sünde ist. Es gibt ein Ereignis aus den Evangelien, das das sehr schön zeigt. Es ist aufgeschrieben im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums. Da bringen die Leute einen gelähmten Mann zu Jesus und er lehrt in einem Haus und die Menge der Leute, die zu ihm zuhören, ist so groß, dass sie diesen Gelähmten durch die Tür nicht hineinbringen können. Also decken sie das Dach ab und lassen ihn, den Gelähmten, auf seiner Trage von oben herunter vor die Füße des Herrn. Und das ist ja nun zunächst einmal eine eindeutige Situation, wenn man sich vor Augen hält, dass dieser Rabbi im Ruf des Wunderwirkens steht. Was will ein Gelähmter, der sozusagen zu jemandem gebracht wird, der fähig ist, Wunder zu wirken, zu heilen? Er will natürlich wieder gehen können. Er will zur Welt kommen. Der Gelähmte kann von sich selbst her nicht zur Welt kommen, aber das Ganze ist natürlich physisch verstanden. In ganz ähnlicher Weise erwartete das Judentum natürlich auch eine politische Messiasgestalt. Und der Herr antwortet auf diese Situation in einer Weise, von der man sagen muss, richtige Frage, falsche Antwort. Der Herr sagt ihm nämlich, deine Sünden sind dir vergeben, mein Kind. Das will der Gelähmte ja eigentlich gar nicht. Und die Pharisäer, die dabei stehen, erfassen natürlich sofort das Grundproblem und sie fangen in ihrem Herzen an zu murren und sagen, wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Und der Herr sieht in ihr Herz, sieht ihre Gedanken und sagt dann, was ist leichter, einem Gelähmten zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, oder zu jemandem zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Die Pharisäer haben natürlich sehr klar erkannt, wo das Problem liegt. Derjenige, der sagt, deine Sünden sind dir vergeben, nimmt für sich in Anspruch, auch über den Ursprung der Sünde Herr zu sein. Und das bedeutet, dass er nichts anderes sein kann als Gott. Unabhängig von dieser Frage, wer ist Jesus Christus, ist er nun Gott oder nur ein Mensch, ist diese Geschichte deswegen so erhellend, weil hier offenbar wird, dass das eigentliche Problem, das wir haben, nicht so sehr unsere physische Behinderung ist und nicht so sehr unsere psychische Behinderung, sondern dass alle diese Grenzen, an die wir in unserem Leben stoßen, eine einzige Wurzel haben, nämlich unsere Beteiligung am geschichtlichen Kontext der Sündenverhaftetheit, wobei nicht gemeint ist die persönliche Sünde jedes einzelnen Menschen, sondern ein Kontext, der uns also Kraft unseres Lebens in der Geschichte zu Leuten macht, die vom Problem der Sünde betroffen sind. Theologisch reden wir dann von der sogenannten Erbsünde, also von der Tatsache, dass ganz am Anfang der geschichtlichen Existenz der Menschen zwischen Gott und die Menschen etwas getreten ist, das den Menschen daran hindert, ganz er selber zu sein. Und zwar nicht nur im Sinne der Physis und nicht nur im Sinne der Psyche, sondern eben vor allem auch im Sinne der Tatsache, dass der Mensch geschaffen ist als Bild und Gleichnis Gottes selbst. Erst wenn man das weiß, vermag man die Gestalt Jesu Christi und vor allem zu erfassen und die Frage zu beantworten, warum er denn überhaupt eher Gott oder Sohn Gottes Mensch wird, im Sinne der berühmten Frage des Anselm von Canterbury. Es gibt vom heiligen Bernhard von Clairvaux eine Weihnachtspredigt, in der etwas sagt, das mich, seitdem ich das zum ersten Mal gelesen habe, tief berührt und immer wieder beschäftigt. Er sagt dort in seiner etwas blumigen Sprache, dass die Verkündigung der Erlösung und der Weise der Erlösung uns erst ein Auge aufschlagen lässt für die Größe der Krankheit, an der wir leiden. Das heißt, erst wenn wir uns vor Augen führen, dass damit der Mensch erlöst werden kann, Gott selber Mensch wird und um diese Erlösung willen auf eine sehr grausame und für uns unvorstellbar schändliche Weise stirbt, wird uns klar, was für ein Problem wir wirklich haben und wie groß dieses Problem ist. Ohne die Gestalt Jesu Christi würden wir wahrscheinlich die Tatsache unserer eigenen Verfangenheit in den Zusammenhang der Geschichtsstunde der Sünde gar nicht wirklich erfassen könnten.
So, und wenn wir das erfassen, die Größe dieses Problems der Sünde, wie Sie es formuliert haben, dann drängt sich einfach unweigerlich die Frage auf, wie denn dieses Problem überhaupt entstehen konnte. Wie konnte es sein, dass etwas zwischen Gott und den Menschen und damit die eigentliche Bestimmung des Menschen sein tritt?
Das ist eine hochinteressante Frage, die, wie ich Ihnen gleich zu Anfang wahrscheinlich sehr enttäuschend sagen muss, ein bisschen ins Mysterium rührt, nämlich in das Mysterium des Bösen. Wir haben eine Schilderung, eine mythische Schilderung des Ursprungs dieses Problems am Anfang des ersten Buches der Heiligen Schrift, im Buch Genesis, wo der Sündenfall geschildert wird. Das ist jener Abschnitt der sogenannten Urgeschichte, in der mit den Worten beginnt: Die Schlange aber war schlauer als alle anderen Tiere, die Gott gemacht hatte. Damit ist natürlich schon deutlich, dass dasjenige, das das Böse in das Paradies trägt, ein Geschöpf Gottes selbst ist. Und woher seine Klugheit und Schlauheit kommt, mündet auch wieder bei Gott selber, denn es kann von nirgendwo anders kommen als von Gott her. Wodurch aber diese Klugheit böse wurde, das ist etwas, das zum sogenannten Mysterium Iniquitatis gehört, also zum Geheimnis des Ursprungs des Bösen. Stellt man sich aber die Frage, was damals geschehen ist im Paradies, so stoßen wir auf den Mythos mit dem Baum und dem Apfel, von dem kein einziges Wort in der Schrift steht. Es steht dort Kolpos, also Frucht, an den Mythos vom Baum, von dem zu essen den Stammeltern verboten gewesen ist. Die Geschichte beginnt damit, dass die Schlange sich an Eva wendet und eine ungeheure Behauptung aufstellt. Sie sagt: Ist es euch tatsächlich verboten, von allen Bäumen des Gartens zu essen? Eva, die ja keinerlei Erfahrung mit dem Bösen hatte, hätte sich wahrscheinlich aus dieser Situation nur retten können, wenn sie sich auf dem Absatz umgedreht hätte und weggelaufen wäre. In ihrer Naivität, im positiven Sinn, also in Anführungszeichen gesetzt, beginnt sie, die Sache klarzustellen. Sie sagt der Schlange: Es ist nicht so, wie du sagst, ganz im Gegenteil, können wir von allen Bäumen essen, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens dürfen wir nicht essen. Wenn wir diese Ausdrucksweise Baum in der Mitte des Gartens einmal aus dem mythologischen Kontext herauslösen, so stoßen wir sehr schnell auf die Idee der Mitte der Welt, also der Mitte dessen, was Gott bestimmt hat als Lebensraum für den Menschen und damit eben auch Mitte dessen, was zwischen Gott und dem Menschen ist. Die wirklich erhabenen Dinge darf man nicht pflücken, man darf sie nicht für sich nehmen, sie können nie das Eigentum des Menschen werden, sondern sie erhellen sein ganzes Sein dadurch, dass der Mensch sie lässt, dass er in Ehrfurcht und Andacht auf den Zehenspitzen erhoben auf sie blickt. Dadurch nähern sie ihn. Niemand kann zum Beispiel das Wunder der Liebe zwischen den Geschlechtern zu einem Akt, der einem selbst gehört, machen, sondern stets und immer ist es wohl in der Erfahrung rein phänomenologisch so, dass beide Beteiligten darin etwas erfahren, das mehr ist, als sie selber geben. In dem Moment, wo ich das pflücke, wo ich es für mich selbst nehme, mir zu eigen mache, der Mythos spricht davon, dass von dieser Frucht gegessen wird, also sie assimiliert wird in das eigene Ich, in dem Moment bricht das Ganze zusammen. Die großen und erhabenen Mysterien, wie zum Beispiel das Mysterium dessen, was zwischen Gott und dem Menschen in der Schöpfung ist, die Mitte dieser Welt, die Gott geschaffen hat, das kann man nur aushalten und das kann man nur achten, indem man es bestehen lässt, indem man es sein lässt. Was nun also geschieht, ist, dass tatsächlich Eva pflückt von dem und sich nimmt und isst, also assimiliert in sich selber. Und wie der Mythos dann sagt, auch Adam gibt und auch er aß. Die Schlange hatte verheißen, dass dieser Akt des Sich-Nehmens von der Mitte der Welt eine Erkenntnisfrucht hätte. Es werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet erkennen, Gut und Böse. Ihr werdet daraus sein können wie Gott selber. Tatsächlich gehen ihnen die Augen auf und das Ergebnis ist außerordentlich bestürzend, denn sie sehen, dass sie nackt sind. Das ist eine Ausdrucksweise, die von großer Aussagekraft ist, denn nackt waren sie vorher auch schon, aber es hat sie nicht gestört. Erst jetzt, wo sie das, was unberührbar ist, in seiner Schönheit für sich selber genommen haben, ist der Zauber plötzlich weg und auch das Verhältnis, das Adam und Eva zueinander haben, ist so gewandelt, dass sie nun plötzlich damit anfangen, sich vor dem anderen zu bedecken. Das heißt also, sich ihm nicht mehr seinem Blick unverhüllt aussetzen, sondern sich verbergen müssen. Diese Verbergung setzt sich dann fort. Der Mythos sagt, dass Gott am Nachmittag im Garten spazieren ging und Adam nicht fand. Dann hat er ihn gerufen, Adam, wo bist du? Und Adam sagt, ich sitze hier im Gesträuch. Ich habe mich versteckt, denn ich bin nackt. Und Gott sagt, wer hat dir verkündet, dass du nackt bist? Hast du etwa vom Baum gegessen? Das heißt also, das Nehmen von dieser in der Schwebe sich befindenden Mitte der Welt zwischen Gott und Mensch führt dazu, dass der Mensch seine Unbefangenheit verliert. Er fängt an, sich zu verstecken, er fängt an zu lügen. Er fängt an, Verantwortung abzuschieben, denn Gott sagt dann, wie konntest du das tun? Wie konntest du das berühren, was unberührt bleiben muss? Und Adam sagt, ich bin überhaupt nicht schuld, ich habe gar nichts gemacht. Sie, Eva nämlich, hat mir gegeben. Und Gott wendet sich zu Eva und sagt, wie konntest du das tun? Und Eva sagt, auch ich bin nicht schuld, auch ich habe überhaupt nichts getan, es war die Schlange. Also der Verlust der Verantwortung, die Flucht vor der Verantwortung, all das sind phänomenologische Seiten, die beschreiben wollen, was die Sünde im Leben des Menschen bewirkt hat. Ausgangspunkt des Ganzen ist aber das Anrühren von etwas, das nur in Ehrfurcht und Anbetung angeblickt werden kann, nämlich die Liebe zwischen Gott und den Menschen, aus welcher Liebe die Welt überhaupt geworden ist. Das Anrühren dessen und das Nehmen für sich selber, das Assimilieren in das eigene Leben, der Anspruch darüber verfügen zu können. Das führt dazu, dass der Mensch sich bedecken muss, dass der Mensch beginnt sich zu verbergen, dass der Mensch beginnt die Wahrheit zu scheuen, dass der Mensch Verantwortung abschiebt, Schuld nicht mehr auf sich nehmen kann, bis hin dann zur Tatsache der Sterblichkeit und der Paradoxie des Sexuellen, die alle in diesem Mythos ja als Folgen der sogenannten Ursünde geschildert werden.
Also letztlich ist es eine klassische Grenzüberschreitung, die erste, wenn man so sagen darf. Und nun behaupten die Christen, dass diese Grenzüberschreitung nicht einfach so rückgängig gemacht werden kann, sondern dass dadurch irgendein Zwangszusammenhang in Gang gesetzt wird, aus dem der Mensch nicht selber rauskommt. Und da sind wir bei dieser Sache mit der Erlösung, wo Christen sagen, das kann eigentlich nur Gott machen. Wie hat er das gemacht und ja, was ist das Ergebnis?
Also der Zusammenhang ist zunächst einmal sehr klar. Der Mensch verliert an Kraft, wenn es wahr ist, dass er seine volle Entfaltung, sein ganzes Sein empfängt aus dem liebenden Blick Gottes, der auf ihn fällt, dann muss in dem Augenblick, in dem er sich beginnt, vor Gott zu verbergen, dieses geheimnisvolle Schweben anzurühren, die Folge darin bestehen, dass er an Seinskraft verliert. Und dieser Verlust an Seinskraft führt dazu, dass er über die Situation, in die er gerät, durch das Ganze nicht mehr selber verfügen kann. Es ist also in der Tat so, dass er aus diesem Zusammenhang, der ein ontologischer, nicht so sehr ein moralischer ist, nicht alleine aussteigen kann. Deswegen erweist es sich als notwendig. Ich verwende diese Ausdrucksweise ganz bewusst, denn in den Evangelien wird das Werk der Erlösung, das ja in der Passion, also im Leiden und im Tod Jesu Christi besteht und sich in der Auferstehung dann vollendet, immer unterbrochen durch sprachliche Wendungen, die darauf hinweisen, dass etwas erfüllt werden muss, dass ganz bestimmte Dinge getan werden müssen. Nicht nur Verheißungen, die vorher ergangen sind, sondern eben ganz offensichtlich eine Art übernatürliches Naturgesetz befolgt werden muss. Gott muss Mensch werden, er muss auf die Seite des Menschen treten, er muss also mit der ganzen Kraft des Schöpfers in menschlicher Gestalt das wieder darstellen, was der Mensch eigentlich ist, nämlich jemand, der zur Liebe berufen ist, und muss aus dieser Liebe, die in einer Welt der Sünde nur Tod heißen kann, das Lieben wiederum in die Welt bringen. Es ist ja ganz deutlich, dass die Texte des Neuen Testamentes immer wieder sagen, das Sterben Jesu Christi am Kreuz und die ganze Passion sei eine Tat der Liebe gewesen. Liebe in der Welt der Sünde tritt nun in einer ganz neuen Sprache auf, das heißt also Eingang der Liebe, die Gott ist, in die Grammatik einer Welt der Sünde bedeutet für die Liebe Sterben. Denn in einer Welt des Egoismus kann Lieben, was ja der Gegensatz zum Egoismus ist, nur in der Form des Nichtseins existieren. Wenn Gott also in der ganzen Kraft und Fülle dessen, was der Mensch von Gott her eigentlich ist, dieses Nichtsein freiwillig auf sich nimmt, dann bricht er eine Schneise in diesem Zusammenhang der Sündenumschlossenheit und macht auf diese Weise das ursprünglich von Gott gewollte und geschenkte Leben der Schöpfung wieder möglich.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz über die Grundlagen des Christseins. Wir sind gerade in dem Thema der Erlösung. Pater Dominikus, diese Schneise, die da in die von Sünde umschlossene Welt hineinkommt durch Gott und durch seine Liebestat. Sie haben es jetzt mehrfach gesagt, es ist dieses Leiden und Sterben Jesu Christi, dass das bewirkt für viele Menschen und eigentlich seit Anbeginn, also seit Christen diese Behauptung in die Welt getragen haben, haben sich Menschen enorm daran gestoßen und gesagt, das kann doch nicht sein. Also wir glauben euch gerne, dass es Gott gibt und von mir aus auch, dass es ein liebender Gott ist, aber nicht so. Wieso auf diese Weise?
Also die Frage ist ganz konkret, wenn schon Erlösung, warum muss es dann so geschehen? Also warum muss es in dieser unendlich grausamen Form, darüber müsste man eigentlich auch einmal reden, nicht? Wir verklären auch die Kreuzigung des Herrn ja eigentlich immer. Ein bisschen neues Licht darauf hat ja der Film The Passion of Christ geworfen. Die Kreuzigung und das Sterben des Herrn am Kreuz, wahrscheinlich können wir aus Zeitgründen das jetzt hier nicht vertiefen, ist technisch gesehen von einer so unendlichen Grausamkeit. Man ist sehr gut informiert darüber, wie das eigentlich war mit der Kreuzigung. Die Weise, was das für ein Tod gewesen ist und wie er medizinisch zustande gekommen ist und die ganzen Umstände, die das umgeben. Also es ist von geradezu unfassbarer Schauerlichkeit. Der Punkt dabei ist aber der, wenn ich eine Geschichtsepoche verändern will, dann muss ich in sie etwas hineintragen, das dem Grundgesetz, nach dem sie lebt, diametral entgegen ist. Das ist in diesem Fall in der heilsgeschichtlichen Interpretation, die vom Alten Testament ausgeht, also vom Sündenfall und von der sogenannten Erbsünde, also der Tatsache, dass alle Menschen ohne Erlösung in diesem Kontext, der aus der Ursünde kommt, existieren. Dann bedeutet das, dass Liebe als jenes Prinzip, das den Menschen wieder zu sich selber zurückführt, in einer solchen Welt die Bedingung des Todes auf sich nehmen muss. Die Frage ist natürlich, musste es so ein Tod sein? Ein Tod, der nun also unter allen Möglichkeiten, die damals existierten, jemand zu Tode zu bringen, nun ausgesucht das Schlimmste war. was es überhaupt gab. Und diese Frage kann man wohl nicht beantworten. Die Erlösung ist geschehen und sie ist so geschehen. Man kann sie im Nachhinein theoretisch deuten. Aber warum sie nun historisch unter solchen Bedingungen und gerade in dieser Art zustande kam, darauf kann man vielleicht noch vorsichtig antworten, weil auf diese Weise die Verheißungen des Alten Testamentes, die verstreut über die vielen Bücher, die dieses große Buch beinhaltet, sich finden, erfüllt wurden. Aber warum Gott genau diesen Weg dieser grausamen Form gewählt hat, das ist wohl eine Frage, die unbeantwortet bleibt. Es ist eben so gewesen. Es ist ein geschichtliches Faktum, das sich so vollzogen hat.
Und zumindest, um auf Ihr Zitat, das Sie am Eingang der Sendung gebracht haben, einzugehen, zumindest kann man doch guten Gewissens behaupten, dass das, was wir mit Sünde meinen, eigentlich doch dort in diesem schrecklichen Geschehen in seinem ganzen Ausmaß sehen.
So ist es. Also es im Blick auf das Kreuz wird uns überhaupt erst einmal klar, wie furchtbar der Zusammenhang ist, in dem wir existieren. Man kann das vielleicht, das ist natürlich alles mit großer Vorsicht zu betrachten, aber wenn man ein Rasierwasser trägt, dann riecht man das normalerweise selber nicht, das riechen nur andere. Die Erkenntnis von etwas setzt meistens Verschiedenheit voraus. Also wir würden in diesem Zustand der Sündenbelassenheit wahrscheinlich ad infinitum oder bis zum Ende der Welt weiterleben, ohne zu begreifen, was das eigentlich ist. Vielleicht würden wir es irgendwie diffus wahrnehmen, dass irgendwas nicht stimmt. Aber was die Sünde eigentlich ist, wird uns erst durch die Art deutlich, in der Gott uns von diesem Zusammenhang erlöst hat. Dass es so geschehen ist, wie es geschehen ist, das ist vielleicht ein Gedanke, den man hier noch einbringen kann, auch den kann ich wahrscheinlich nicht weiter ausführen, hängt wohl auch damit zusammen, dass die geschichtlichen Ereignisse, die im Mythos vom Sündenfall geschildert werden, Stück für Stück in der Passionsgeschichte aufgearbeitet werden. Also es beginnt die Passion genauso wie der Verlust des Paradieses, eben der Verlust eines Gartens war, im Garten Gethsemane. Es beginnt mit einem Akt der vollständigen Verzweiflung, so wie Adam und Eva verzweifelt waren, als sie aus dem Paradies vertrieben wurden. Nur ist diese Verzweiflung nur die Verzweiflung im Angesicht des Todes, den Christus in der Überschreitung seines eigenen Ich gehorsam annimmt, während der Verlust des Paradieses eben auf Ungehorsam zurückgeht, auf Egoismus zurückgeht. Tod überhaupt ist ja im Alten Testament nur ein anderes Wort für die Sünde, nicht? Auch der heilige Paulus wird noch sagen, der Tod ist der Sold der Sünde. Gott muss den Tod auf sich nehmen, um die Ursache des Todes zu treffen, nämlich die Sünde. Dann geht es weiter. Ich hatte gesagt, dass also eine der Folgen der Sünden darin besteht, dass der Mensch vor der Verantwortung flieht. Nicht? Also Adam sagt nicht ich, sondern Eva. Eva sagt nicht ich, sondern die Schlange. Johannes Evangelium wird also geschildert, wie in den Garten Gethsemane die Schergen der hohen Priester kommen, um Christus zu verhaften. Und da wird ausdrücklich gesagt, Jesus autem processit. Jesus tritt ihnen entgegen und fragt, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus von Nazareth. Und er sagt, ich bin es, was auf der einen Seite natürlich ein herrschaftlich-göttlicher Anspruch ist, auf der anderen Seite natürlich bedeutet, ich übernehme Verantwortung, ich übernehme die ganze Verantwortung, hier bin ich, hier stehe ich. Es gibt zum Beispiel auch ein kleines Detail, das meistens überlesen wird, nur der Evangelist Johannes berichtet, dass die Schergen, die kommen, um den Herrn in der Nacht im Garten gefangen zu nehmen, Laternen bei sich geführt hätten. Das bedeutet, dass für Johannes, der ja sehr stark, man sieht das schon im Vorwort seines Evangeliums, aus der Dialektik von Licht und Finsternis herausdenkt, das bedeutet, dass durch diese Laternen die Dunkelheit dieser Nacht noch dunkler wird. Denn eine einzelne Laterne, die ich in der Finsternis anzünde, macht mir erst deutlich, wie finster es eigentlich ist. Hier wird also deutlich gemacht, dass die Atmosphäre, die den Herrn in diesem Garten umgibt, genau die Nacht der Sünde ist, die mit dem Verlust des Paradieses zusammenfällt. Und so geht es Stück für Stück weiter bis hin also zum Holz des Kreuzes, das dem Holz des Baumes entspricht, von dem Eva genommen hat und dann die Frucht dem Adam gab. Der Überlieferung nach ist ja auch das Kreuz aufgerichtet worden über dem Grab Adams und Evas. Also man kann, wenn man genug Zeit hätte, ganz genau zeigen, wie in der Passionsschilderung und in der Tatsache der Weise, in der Christus stirbt, Stück für Stück die Schilderung des Mythos vom Sündenfall im Paradies mit all den Folgen der Sünde, die dort auch aufgelistet werden, nachvollzogen und aufgearbeitet wird.
Und nun gab es während dieser ganzen Zeit weniger, aber doch, es gab sie, Menschen, die diesen ungeheuren Anspruch Jesu Christi, von dem wir vorher gesprochen hatten, nämlich göttliche Vollmacht zu haben, die ihm diesen Anspruch abgenommen haben. Mit allen Zweifeln, die dahinter stehen, und auch mit vielen Missverständnissen, aber doch zumindest sind sie ihm gefolgt, weil sie gesagt haben, da ist irgendwas. Zumindest eine vollkommene Gewissheit erlangen sie dann wirklich zu einem späteren Zeitpunkt, denn bei dieser Erlösungstat am Kreuz bleibt es ja nicht, sondern es kommt zu einem weiteren, noch unglaublicheren Ereignis, nämlich dem, was wir Auferstehung nennen. Was ist da passiert?
Also, das ist nur der ganz entscheidende Punkt. Alles, was bisher entwickelt wurde, könnte eine sehr hübsche Theorie sein, eine Geschichtsphilosophie, wenn man so will. Wenn es nicht ein Ereignis gegeben hätte, das im Prinzip die Geschichte vollständig verändert hat. Es ist ja nicht ohne Grund, dass im Gegensatz zu allen anderen Kulturen, die ja die Geschichtszeit von einem Ursprungsereignis, das meistens politischer Art ist, anzählen, zum Beispiel wie die Römer ab Urbe Condita, also vom Augenblick an, an dem Rom gegründet wurde, oder die Juden auch eben vom Augenblick der Schöpfung der Welt an, kontinuierlich Jahr auf Jahr zählend, die christliche Jahreszählung ein zentrales Ereignis hat. Also nicht von einem Ursprungsereignis ausgeht, sondern von einem Ereignis, das irgendwie in der Mitte der Geschichte steht. Dass die ganze Gestalt Jesu Christi wäre zunächst einmal in der Gefahr, vollkommen eingeebnet zu werden, wäre nicht etwas geschehen, von dem alle vier Evangelien übereinstimmend sagen, dass es selbst für diejenigen, die den Herrn sehr gut gekannt haben und ihn während seines öffentlichen Wirkens Tag für Tag und Nacht für Nacht begleitet haben, absolut unglaublich erschienen ist. Es ist bekannt, dass einige Jahrhunderte später der Kirchenschriftsteller Tertullian mit Blick auf die Auferstehung sagte, ich glaube das, weil es so unglaublich ist, weil es in sich selber etwas Absurdes ist. In Bezug auf die Auferstehung Jesu Christi muss man nämlich sagen, dass sie vollständig analogielos ist, in welchem Mythos der alten Welt auch immer. Das Hauptargument für die Glaubwürdigkeit der Bezeugung der Auferstehung Jesu Christi ist die Tatsache, dass kein Mensch der damaligen Zeit sich so etwas ausdenken konnte. Denn es liegt vollständig jenseits sowohl der kulturellen als auch der philosophischen Konzeptionen, an die die Menschen der damaligen Zeit glaubten oder von denen sie überzeugt waren. Es geht nämlich darum, erstaunlicherweise erfahren zu haben, dass 3 Tage nach dem Begräbnis Jesu Christi er selbst in physisch leiblicher Gestalt seinen Jüngern wieder begegnet, aber nicht so, wie ein Toter aus dem Grab hervorgeht, also so wie der auferweckte Lazarus, das 6. Zeichen im Johannesevangelium, wieder zu den Lebenden zurückkehrt, sondern leiblich lebt, aber doch in einer Weise, die die uns bekannte Wirklichkeit überschreitet. Darauf weist hin, dass er offensichtlich nicht an Zeit und Raum gebunden ist. Er geht durch verschlossene Türen und durch Wände und er hat keine geografische Bindung mehr. Wichtig daran ist, dass alle Evangelien diese Erfahrung der Apostel mit dem auferstandenen Herrn sehr knapp schildern. In allen 4 Evangelien nimmt das nie mehr als 1 Kapitel ein. Und zweitens wird ganz deutlich gemacht, dass Christus selber die Jünger erst davon überzeugen muss, dass es so ist. Auf der einen Seite kennen wir die Geschichte mit dem ungläubigen Thomas. Und auf der anderen Seite eine vielleicht noch viel wichtigere Erzählung im Lukas-Evangelium, wo nämlich gesagt wird, dass der Herr seinen Jüngern erscheint. Die sind vollkommen fassungslos, glauben aber ein Gespenst zu sehen. Und dann sagt der Herr zu ihnen, ich bin kein Gespenst, denn ich habe Bein und Fleisch wie ihr. Und um das zu beweisen, bittet er sie um etwas zu essen. Und sie setzen ihm einen Fisch und eine Honigwabe vor, also ein ganzes Menü, also Hauptspeise und Dolche. Und er isst es vor ihren Augen. Also die Berichte darüber machen deutlich, wie unglaublich das Ganze ist, dass die Apostel erst langsam sich selber mit Hilfe des Herrn überzeugen lassen, dass es tatsächlich Christus ist. Und sie machen deutlich, dass von diesem Augenblick an ihr eigenes Leben vollkommen auf den Kopf gestellt ist. Erstens werden sie erst in diesem Moment fähig, alles zu verstehen, was sie vorher mit Christus erlebt haben. Natürlich einschließlich und hauptsächlich seines Sterbens und seiner Passion. Und von diesem Augenblick an werden sie bis in ihr Blut hinein, also bis in die Bereitschaft, selber dafür zu sterben, zu Zeugen genau dieser Tatsache. Deswegen, und das ist der tiefere Grund auch für etwas anderes, über das dann später noch zu sprechen sein wird, wenn wir über die Kirche reden. Man kann für sich selber alles Mögliche glauben, aber Christ sein kann man tatsächlich nur in der Kirche. Das bedeutet in der lebendigen Gemeinschaft mit den Zeugen, die uns sagen, wir haben es auch nicht geglaubt, aber wir haben es gesehen.
Im Kurs Null bei Radio Horeb sprechen wir mit Pater Dominikus Trojan aus dem österreichischen Stift Heiligenkreuz über Jesus Christus. Und da sind wir gerade bei der ganz unglaublichen Tatsache der leiblichen Auferstehung Jesu Christi. So unglaublich, so unvergleichlich auch in der damaligen Zeit, als das passiert ist, dass selbst das nächste Umfeld Jesu Christi, nämlich seine Jünger, das nicht glauben konnten. Beispielhaft dafür etwa der Jünger Thomas, dem das auch berichtet wird von den anderen Jüngern, wir haben den Herrn gesehen, woraufhin er sagt, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Unglaublich also für die Jünger Jesu Christi. Und was das Verhalten des Thomas zeigt, darüber wird nun noch im Kurs Null zu sprechen sein. Sie haben gesagt, in der Analogielosigkeit dieses Geschehens der Auferstehung, dass das wirklich kein Beispiel hat. Genau das mache es so glaubwürdig und liegt in eben dieser Analogielosigkeit das anfängliche Zweifeln an der ganzen Sache oder dass einfach die Jünger davon so völlig überrascht sind, diejenigen, die ihm so nahe sind.
Sie müssen sich natürlich vor Augen halten, dass wir es mit der Spätantike zu tun haben. Wir haben es also mit einem zeitlichen Kontext zu tun. Ich sage das einmal, ist etwas flapsig, in dem die Erscheinung eines Gespenstes nicht dieselbe Wirkung hatte, wie sie auf uns moderne Menschen hätte. Damals rechneten die Menschen mit Geistern, Dämonen, mit Archonten, die die Geschichte lenken, mit allen möglichen Dingen, die über die Erfahrung hinausgehen. Also die Erscheinung eines Gespenstes hätte niemanden damals um den Verstand gebracht. Sie hätten natürlich erschreckt reagiert, aber es wäre durchaus nichts gewesen, was ihr Weltbild gesprengt hätte. Die Tatsache, dass der Herr erscheint in der Weise, wie er uns geschildert wird in den Evangelien, ganz knapp, ganz verhalten, macht deutlich, dass es hier um etwas geht, das vollständig, ich habe es schon gesagt, außerhalb der kulturellen Erwartung, die diese Zeit haben konnte, steht. Und das liegt vor allem in der geheimnisvollen Leibhaftigkeit, die eben Leib hat, der aber nicht Körper ist. Also nicht Leib, wie wir ihn kennen, in quantitativer Ausdehnung, gebunden an Zeit und Raum. Es ist ja auch bezeichnet, dass die Geschichte mit Thomas eigentlich gar nicht in erster Linie den Zweifel meint. Später wird Beda Venerabilis sagen, dass in Thomas die ganze Kirche gezweifelt habe und in Thomas die ganze Kirche zum Glauben gekommen ist, sondern das, worum es in dieser Geschichte eigentlich geht, ist ja das Berühren der Wundmale Christi und der Öffnung der geöffneten Seite, um deutlich zu machen, dass der Auferstandene derselbe ist, den die Apostel am Kreuz haben sterben sehen. Er trägt ja die Male seiner Biografie immer noch an sich. Es ist nicht so, dass jetzt etwas Neues entsteht, wo alles vorher weggewischt ist, sondern es wird gerade in den Wundmalen, die man am Leib des Auferstandenen sehen kann, deutlich, was er erlitten hat. Und dass die Auferstehung selber eine Frucht dieses Erleidens ist, dass da ein Zusammenhang besteht. Dass also tatsächlich ein Übergang stattgefunden hat, der aber das Vorhergehende nicht auslöscht, sondern es auf eine höhere Ebene hebt. Und alle diese Dinge gibt es in keinem Mythos der damaligen Zeit, in keinem mesopotamischen, in keinem ägyptischen. Das ist absolut analogielos.
Und dass Thomas jetzt genau darauf zielt und sagt, ich will das berühren, würden Sie jetzt sagen, das ist eben nicht Ausdruck, wie wir immer sagen, eines Zweifels oder der ungläubige Thomas, sondern ganz im Gegenteil, dass er eben nicht auf ein Gespenst oder so etwas abhebt, sondern sagt, ich will die Wunden sehen oder berühren, ist Ausdruck seines Glaubens,
ganz
dass er
genau
die Sache verstanden hat.
Ich habe mich immer gefragt, was will der Thomas eigentlich? Und es geht genau darum. Thomas ist der, der es verstanden hat. Der genau von Anfang an seinen Finger auf den Punkt legt. Denn darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, dass es irgendjemanden gibt, der jetzt vom Himmel kommt, ein Engel etc., sondern es geht um die Kontinuität. Es geht darum, wie man es in der frühen Kirche dann sagte, es war eine der dort gängigen Glaubensformeln, der Auferstandene ist der Gekreuzigte.